ich glaube, so in diesem frühkindlichen Bereich und bis zur Grundschule, da funktioniert wirklich vieles schon richtig gut. Sobald dieses Thema Leistung immer mehr in den Vordergrund rückt, wird es total schwierig.
Also wir haben Handwerksmeister in den spezifischen Gruppen dann, die dann die Produktion, die Qualität der Produktion sicherstellen. Aber es ist halt jeder Tag anders. Das ist ja das Mysteriöse, je mehr Druck man rausnimmt, desto besser funktioniert es.
Es sind die Mechler, die das Allgäu seit jeher zu einer lebenswerten und innovativen Region machen. Diejenigen, die Dinge anpacken, die mutig neue Wege gehen, Probleme zu Aufgaben machen und Lösungen finden. Diejenigen, die zusammenhalten und gemeinsam für das Allgäu einstehen. Im Ursprung bedeutet das Allgäuer Mechlertum vor allem, clevere Lösungen im Bereich des Handwerks oder in der Landwirtschaft zu finden. Regionalität, Nachhaltigkeit und Tradition standen im Vordergrund. Auch heute prägen Mechler das Unternehmertum im Allgäu. Mit zukunftsweisenden Innovationen und nachhaltigem Unternehmergeist gestalten sie die Zukunft des Allgäus mit. In unserer neuen Miniserie widmen wir uns deshalb genau diesen Frauen und Männern. Viel Freude beim Zuhören bei der Reihe Mechler, Macher, Zukunftsgestalter. Herzlich willkommen zu einem, zumindest für mich, ganz besonderen Thema mit ganz besonderen Gästen. Petra Nocker ist Verwaltungsleitung der Wertachtal Werkstätten, Ralf Grad Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu Kaufbeuren. Wir sprechen darüber, was Sie persönlich aus Ihrem täglichen Kontakt mit Menschen mit Beeinträchtigung für sich gelernt haben, was sich in den letzten Jahren Positives, aber auch Negatives getan hat, über den aufwendigen Zertifizierungsprozess gemäß der Gemeinwohlökonomie und wie selbstverständlich und konsequent in dem Verein das Thema Nachhaltigkeit gedacht wird. Ich wünsche euch eine gute Inspiration bei diesem Gespräch. Petra und Ralf, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ganz kurz, wir stehen hier wahrscheinlich vor der Mensa. Ich nehme an, vor der Mensa von den Werkstätten, oder? Wollt ihr mal ganz kurz erklären, wo wir hier stehen und wo zumindest ich hier gerade hinschaue?
Das können wir gerne kurz machen, genau. Mensa trifft es ganz gut. Wir sprechen eher von Kantine, weil das ja ein Ort ist, an dem Menschen arbeiten, also vor allem arbeiten. Und das ist hier die Porschestraße 30. Das ist sozusagen die Zentrale der Wertachtal-Werkstätten. Und aber gleichzeitig auch seit ganz Neuestem auch die Zentrale von der Lebenshilfe. Also Lebenshilfe ist ein eingetragener Verein und die Wertachtal-Werkstätten sind die 100%ige Tochtergesellschaft von den Wertachtal-Werkstätten und seit 1. Juni haben wir dort auch die gemeinsame Verwaltung.
Ganz frisch jetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade beim 6. Juni ungefähr.
Genau, das ist tatsächlich noch okay. Ganz frisch. Ja.
Fühlt sich gut an?
Ja, fühlt sich gut an, oder?
Ja. Ja. Bevor wir genau auf das alles eingehen, was du jetzt schon beschrieben hattest, würde ich gerne eine ganz praktische Frage stellen. Und ich habe mich nämlich gefragt, sagt man noch Behinderte? Wie spricht man da am besten darüber?
Schwierig, ja. Also es geht uns auch so, dass wir uns damit viel beschäftigen und ich glaube, da gibt es nicht die eine richtige Antwort. Das Schwierige an der Sache ist ja, dass man, wenn man da so Begriffe findet, egal welchen Begriff man verwendet, man kategorisiert immer Menschen und versucht sie irgendwie einzuordnen in, und dann ist eigentlich, ich kann, dann, also wir sprechen im Moment am ehesten von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das finde ich eigentlich auch einen ganz gelungenen Begriff und trotzdem ist es einfach so, dass es ja nicht so ganz stimmt, weil es gibt nicht irgendwie eine klare Grenze. Also es gibt niemanden, der überhaupt keine Beeinträchtigung hat und es gibt niemanden, der total beeinträchtigt ist. Und man tut dann immer so, als könnte man diese Menschen irgendwie so einkategorisieren. Und ich glaube, das ist so die Grundschwierigkeit an dem Versuch, da so einen geglückten Begriff zu finden. Und dann gibt es natürlich, da rankt sich ja eine ganze Fachdiskussion dann an dieser Thematik, wie spreche ich denn? Tatsächlich, was ich wirklich ganz schwierig finde, ist, wenn man von Behinderten spricht. Also ich denke, das ist tatsächlich, wo man übereinkommen kann, dass das wirklich nicht passend ist. Also wenn, dann kann ich von Menschen mit Behinderung vielleicht nur sprechen, aber jetzt jemanden als Behinderten hinzustellen. Ich würde auch sagen, dass das mittlerweile so im Sprachgebrauch eigentlich auch nicht mehr, das fällt negativ auf zum Glück, würde ich mittlerweile sagen.
Möchtest du noch was ergänzen, Petra?
Ja, man kann es auch so sehen, dass die Behinderung ja nicht bei einem Menschen ist, sondern eigentlich bei seinem Umfeld, dass es nicht schafft, die Barrieren abzuschaffen, die ihn daran hindern, frei zu agieren.
Was würdet ihr generell vielleicht auch noch, so bevor wir wirklich in das Thema einsteigen, Menschen, die jetzt zuhören, vielleicht mitgeben wollen im Umgang mit Menschen mit Behinderung? Habt ihr da in eurer Arbeit auch eine Erfahrung, wie Menschen, die vielleicht damit sich jetzt noch nicht groß auseinandergesetzt haben, da vielleicht Hürden empfinden oder wo sie dagegen stoßen?
Ich in meiner persönlichen Arbeit muss immer wieder feststellen, dass der Kontakt und der Austausch mit unseren Klienten, für mich sind es Kunden, für die wir da sind, total bereichernd ist. Es jenseits der Beeinträchtigungen auch ganz viele Begabungen gibt und freie Haltungen, weil unsere Klienten, unsere Menschen nicht so eingenormt sind in unsere Gesellschaft. Sie haben sich sehr viel Freiheit bewahrt und es ist unheimlich inspirierend.
Was hast du da so gelernt? Was nimmst du für dich da so mit?
Oftmals ist man gerade im beruflichen Alltag vielen Zwängen unterlegen. Man macht sich selber oft Druck, das und das muss geschafft werden, das und das muss erreicht werden. Und dann werden wir unterbrochen von unseren Klienten, die ins Zimmer reinkommen und die ein ganz anderes Anliegen haben und für die das, was dir jetzt gerade durch den Kopf springt, überhaupt gar nicht wichtig ist. Und die eine ganz andere Sicht auf die Welt haben und auf dem Jetzt. Unsere Klienten leben so wunderbar im Jetzt, gerade jetzt im Augenblick. Und gerade jetzt im Augenblick ist dein Kopf vielleicht gerade voll mit 1000 Sachen, die du noch erledigen willst und es geht dir gar nicht gut, aber eigentlich geht's dir gut, weil du bist in einem guten Umfeld. Und das wahrzunehmen, jeden Tag wieder, also diesen Impuls zu bekommen, das tut echt gut. Und auch so dieses, ich bin Betriebswirtin, bei mir geht's nur um Zahlen, rauf und runter. Und ich habe jetzt keinen professionellen pädagogischen Hintergrund, aber ich gehe nach Hause mit dem Gefühl, auch das, was ich jetzt als Betriebswirt kann, habe ich für was Gutes eingesetzt. Und das bedeutet mir unheimlich viel. Das macht es schön. Genau.
Ralf, hast du was in der Zeit für dich gelernt oder dich inspirieren lassen können?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Petra hat ja jetzt, sag ich, schon ganz viele Sachen gesagt, dass es eben wichtig ist, mit der Offenheit ranzugehen, nicht von oben herab auf Menschen mit Beeinträchtigungen zu gucken. Und dann kann man einfach unglaublich viel lernen und mitnehmen. Und das, ja, die Menschen, die gerade wenn ich jetzt hier in den Wörterteil-Werkstätten bin, sage ich, im sozial-emotionalen Bereich sind die Menschen, die hier sind, oft sehr viel fitter und sehr viel weiter als das sogenannte Menschen ohne Behinderung sind. Und wenn man das schafft, sich da so zu öffnen, und das ist auch so angelernt, so dass wir da irgendwie Berührungsängste haben, das geht auch einfach weg. Also ich glaube, das ist auch so das Schöne, irgendwie zu sehen, wenn ich mal so ein bisschen dann so den Blick öffnen darf auf das, was wir so gesellschaftlich da so vorhaben, wenn wir von Inklusion sprechen, dann merken wir dort, wo alltägliche Berührungspunkte, Treffpunkte sind von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Wenn man, wie gesagt, in dem Eingangs, hatte ich ja schon darüber gesprochen, wie schwierig diese Kategorisierung überhaupt ist. Und trotzdem landen wir dann immer wieder da. Wie schnell dann auch einfach so diese Barrieren im Kopf auch abgebaut werden, und dann gibt's da keine Berührungsängste. Also ich mache mir ja längst keine Gedanken mehr, hat jetzt jemand eine sogenannte Beeinträchtigung oder ja oder nein oder in welchem Grad und so, das ist total egal. Du begegnest einfach Menschen. Und ich bin davon überzeugt, das sind jetzt ja auch so unsere Kinder, oder meine Generation, so unsere Kinder, die wachsen da schon oft ganz anders auf, weil die jetzt einfach mittlerweile zum Glück schon diese Berührungspunkte mit Kindern haben, die einen erhöhten Förderbedarf haben im Kindergarten, in der Schule und sowas. Da sind wir ja als Gesellschaft schon ein Stück weiter gekommen, als wir das früher mal waren. Und da gibt's auch schon einen ganz unbefangeneren Zugang. So. Aber auch wir als Erwachsene können das noch lernen, einfach ganz selbstverständlich mit der Verschiedenheit von Menschen umzugehen. Und letzten Endes geht es ja nur eigentlich darum, so, das ist immer so das Schlagwort von Diversität, das kann ich ja auch ganz, ganz weit machen und sagen, eigentlich muss ich mich nur von diesen Kategorien befreien und den Menschen als Menschen sehen. Und das können wir alle noch lernen, das kann man auch im hohen Alter noch lernen, damit umzugehen. einfach nur auf Knopfdruck zu sagen, jetzt sei mal nicht so unbefangen oder so, das funktioniert nicht, sondern das macht der gemeinsame Alltag.
Hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun für dich, für euch, diese Inklusion und Diversität?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, dass sowohl Nachhaltigkeit als auch Inklusion, das sind ja so Worte, die leider irgendwie so ein Stück weit dazu tendieren, auch so zu Worthülsen zu werden. Aber wenn man so auf das schaut, was die so eigentlich bedeuten, dann finde ich, da gibt es da ganz schön viele Überschneidungen oder auch die auch gegenseitig. Also der nachhaltige Umgang mit Ressourcen zum Beispiel, das ist ja auch was, das geht jeden Menschen an. Jeder Mensch ist davon betroffen, wenn unser Lebensraum sich verändert und lebensfeindlicher wird. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen haben eine Verantwortung dafür, ressourcenschonend umzugehen mit dem, was wir eben hier so haben. Und letzten Endes hat es ja auch was damit zu tun. Also eine nachhaltige Gesellschaft kann für mich ohne Inklusion nicht funktionieren, weil ich dann auch etwas ganz, ganz Wesentliches ausblende. Nämlich Nachhaltigkeit hat für mich immer was damit zu tun, mit einem ganzheitlichen Blick auf alles. Und das ist Inklusion eben auch. So, ich schließe nichts aus, sondern ich versuche eben alles und jedem etwas abzugewinnen. Und ich kann auch von allem profitieren. So.
Petra, du bist Betriebswirtin, hast du vorher auch schon gesagt. Wie ist so bei dir das Gefühl für Nachhaltigkeit? Ist das schnell irgendwie Richtung Zahlen oder spielt da schon auch mehr mit rein?
Ja, also wenn man hier arbeitet, spielt auf jeden Fall mehr mit rein. Natürlich, wir müssen unsere Zahlen in Ordnung haben und saubere Arbeit abliefern, sowohl unsere Klienten, das ist selbstverständlich. Aber gerade was der Ralf gesagt hat, das kann ich nur 100%ig unterstreichen, weil man spürt einfach im Austausch mit unseren Klienten, dass es nicht um den schnellen Vorteil geht. Es geht nicht darum, sich den schnellen Vorteil einzuheimsen, sondern es geht darum, gut miteinander auszukommen. Ja, auch mal für den anderen einzustehen oder auch ihn zu fragen. Also unsere Klienten fragen sich permanent, wie geht's dir? So am Anfang war das so die alles bestimmte Frage, wo ich dann nach Hause gekommen bin. Und dann gedacht, okay, wie oft habe ich diesen Satz heute gehört? Ja, also ich habe ihn jeden Tag bestimmt 100 Mal gehört, weil unsere Klienten sich einfach gegenseitig immer fragen, wie geht es dir? Weil es ihnen einfach wichtig ist, so. Weil sie ein Gespür dafür entwickeln, wie es im Miteinander ist, wenn es allen gut geht oder wenn es eben Menschen nicht gut geht. Und dafür sind sie offen. Und das fehlt in unserer zahlengeprägten Gesellschaft, ist mir das so einfach bislang gar nicht untergekommen. Und insofern macht es das aus, diese Nachhaltigkeit, nicht den schnellen Vorteil für sich immer zu suchen und einzuheimsen, auch und billigend im Kauf zu nehmen, dass jemand anders dafür auf der Strecke bleibt, weil es ja immer so ist, wenn jemand ein Mehr, ein Vorteil, ein Besser, ein Mehr bekommt, geht es ja immer mit dem Weniger oder dem Schlechten oder dem Nachteil von woanders. Und das lernt man hier, dass es darauf nicht ankommt. Das zeigen unsere Klienten uns. Und das entspannt auch bei den Zahlen letztendlich.
Jetzt müssen wir aber doch mal ganz kurz erklären, was die Lebenshilfe und die Wertachtalwerkstätten eigentlich sind. Wer will sich den Hut mal aufsetzen?
Okay, da fange ich dann ganz spontan mal an. Also ich mache das jetzt irgendwie nicht allzu ausführlich, aber trotzdem mache ich dann ganz gerne kurz auf die Geschichte eingehen, weil es einfach wichtig ist, um das hier und heute auch zu verstehen. In den 60er Jahren haben sich Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung zusammengeschlossen und haben versucht, Hilfsstrukturen aufzusetzen, weil es einfach nichts gab. Also das Thema Behinderung wurde tabuisiert. Das hat natürlich auch in Deutschland gerade nochmal eine ganz besondere Geschichte. Und eben in den 60er Jahren gab es dann diese Elternbewegung als Selbsthilfebewegung, zu sagen, wir fordern ein, wir brauchen Unterstützung für unsere Kinder. Auch unsere Kinder haben den Anspruch und auch das Recht, ein erfülltes, gutes Leben zu führen. Und die Strukturen hierfür gibt es in Deutschland, aber nicht. Wir fühlen uns da alleingelassen. Und da gab es dann wirklich eine Bewegung in ganz Westdeutschland, wo sich eigentlich nahezu überall eigenständige Vereine gegründet haben, die Lebenshilfen vor Ort. 1964 war es dann auch hier in Kaufbeuern soweit. Und die Lebenshilfe hat sich hier gegründet. Da gab es natürlich dann auch ganz viele verschiedene. Also es war nicht von Anfang an so, dass es eine Lebenshilfe Ostallgäu und Kaufbeuern gab. Mittlerweile ist es so, dass es eine Lebenshilfe gibt als Verein, die für die Stadt Kaufbeuern und den Landkreis Ostallgäu zuständig ist. Wenn ich sage seit 1964, dann heißt es, wir haben jetzt 60-jähriges Jubiläum. Und dieser Verein, der damals 1964 gegründet worden ist, den gibt's immer noch so. Eben mit den Veränderungen, was zum Beispiel Gebietskörperschaften anbelangt. Aber es ist tatsächlich immer noch ein Verein, der mittlerweile 750 Mitglieder hat, der immer noch von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt wird, der aber mittlerweile auch Arbeitgeber von 850 tariflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, der ungefähr 1500 Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen, die in verschiedenen besonderen Lebenslagen sich befindet, dabei unterstützt, ein möglichst selbstbestimmtes und gutes Leben zu führen. Wir sind eben, wie gesagt, für Kaufbeuern und das ganze Ostallgäu zuständig, haben verschiedene Einrichtungen ich habe es vorher gerade nochmal nachgeschaut, tatsächlich in circa 35 Häusern findet das statt. Und du hast es am Anfang auch so gesagt, ja, so mal kennst du die Lebenshilfe und irgendwie, aber eigentlich nicht so richtig. Und ich glaube, so geht es ganz viel. Was kennt man? Man kennt normalerweise eben so Werkstatt, Wohnheim, vielleicht noch heilpädagogische Tagesstätten. Da gehen dann die Kinder nachdem sie ihre Schule besucht haben, hin. Und darüber hinaus gibt es aber ganz, ganz viele andere. Also das sind so diese sogenannten Sondereinrichtungen, wo man irgendwie so in der Gesellschaft nicht so richtig viele Berührungspunkte hat. Aber wir haben ganz viele Berührungspunkte eigentlich, wo man Lebenshilfe auch so erleben kann, was man aber nicht so richtig mit Lebenshilfe, glaube ich, erstmal verbindet. Also zum Beispiel ist es so, dass wir schon im Krankenhaus bei der Geburt dabei sein können, wenn es dort ein Problem gibt. Also zum Beispiel bei Risikogeburten, bei Frühgeburten können wir schon ganz früh tatsächlich dann unterstützen. Da gibt es ein Therapieteam, ein Therapeutinnen-Team, Physiotherapie, Logopädie, die dort eben schon ganz, ganz früh Hilfen anbieten. Es gibt eine Frühförderung. Da reden wir noch nicht von einer manifesten Behinderung. So, das ist das, was ich eingangs gemeint habe, so, da, wo ja die Grenzen so fließend sind. Da haben ganz, ganz viele Menschen eigentlich noch so mit der Lebenshilfe Berührungspunkte, jenseits von diesen klassischen Einrichtungen, von denen wir das so sprechen. Wir haben auch immer mehr Beratungsangebote, wo zum Beispiel dann auf einmal Menschen zur Lebenshilfe, zu einer Beratung kommen, die vorher nie daran gedacht hatten, dass sie ja vielleicht irgendwann mal in die Situation kommen, eine Unterstützung von dieser Seite zu brauchen, weil auf einmal ein Unfall oder eine Krankheit dazu führt, dass ich halt dann doch so eine starke Beeinträchtigung habe, dass ich eben diese Unterstützung brauche. Wir bieten aber auch temporär Hilfen in Erziehungsfragen zum Beispiel an. Also unterstützen Familien darin, ihren Erziehungsauftrag wahrzunehmen, wenn sie das eben eine Zeit lang nicht können. Das hat jetzt auch erstmal gar nicht so viel mit dem Thema Behinderung zu tun. Da geht es einfach häufig um Themen wie soziale Benachteiligung, psychische Erkrankungen. Aber auch, ja, das ist halt irgendwie so nicht das, was man klassischerweise jetzt irgendwie mit Lebenshilfe verbindet. Aber das machen wir halt auch. Vielleicht kann man dazu auch noch sagen, dass so der eine Ansatzpunkt eben der ist, dass wir klassische Einzelfallhilfen anbieten, so was ich jetzt eben so gerade für Beispiele gebracht habe, also in unseren altbekannten eingesetzten Einrichtungen, aber eben auch so in diesen eher neueren und auch sozialraumorientierten Angeboten. Eins muss ich noch, das ist ein Riesenbereich geworden bei uns, Schulbegleitung. Also wir sind wirklich an 50 Schulen mittlerweile aktiv und begleiten dort Schülerinnen und Schüler, die ansonsten an diesen Schulen einfach nicht teilnehmen können. Das ist mittlerweile ein richtig großer Bereich geworden. Und auch da ist es eben so, was ich vorhin gesagt hatte, dass man ja dort eben sehr wohl auch diese Berührungspunkte mittlerweile hat, auch wenn ich jetzt, dazu brauche ich nicht in eine Werkstatt oder in ein Wohnheim oder in eine heilpädagogische Tagesstätte reinzugucken. Und neben diesen Einzelfallhilfen ist es auch der Lebenshilfe immer schon wichtig gewesen, gesellschaftlicher Akteur zu sein, der eben nicht Halt macht an der Hilfe für die einzelne Person, sondern auch immer klar war, wenn wir möchten, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit erfahren, dann muss sich in der Gesellschaft auch ganz viel verändern. Und da können wir nicht einfach darauf warten, dass die Politik oder die Gesellschaft von sich heraus etwas macht, sondern da haben wir auch einen ganz maßgeblichen Anteil daran. Und so verstehen wir uns auch heute immer noch, dass wir uns auch in die politische Debatte einmischen, dass wir uns da einfach auch parteiisch einbringen und uns als einen wichtigen Akteur dabei sehen, eine inklusive Gesellschaft zu erreichen. Das ist, denke ich, irgendwie auch sowas, was sich schon verändert hat. So, früher ging es ja um Integration, heute geht es um Inklusion. Also es geht nicht so sehr darum, dass wir sagen, wir sind dafür verantwortlich, ich sage es jetzt mal, Menschen wieder so fit zu machen, dass sie sich in die Gesellschaft einfügen können, sondern natürlich geht es darum, Menschen dabei zu unterstützen, möglichst selbstbestimmt zu leben, aber auch gleichzeitig heißt es, Gesellschaft muss sich auch ganz arg verändern, um die Bedingungen der Möglichkeit zu haben, dass Menschen in ihrer Verschiedenheit anerkannt werden und Teil dieser Gesellschaft sein können, ohne sich einfach nur irgendwie anzupassen und einzugliedern. So, also so, das ist, denke ich, so zusammengefasst nochmal so die zwei Sachen, die Kernelemente. Das eine ist, wir sind letzten Endes jemand, der für Einzelfallhilfen steht, aber eben auch gerade so aus der DNA heraus, des e.V. mit einem ehrenamtlichen Vorstand, vielen Mitgliedern, auch immer noch das so in sich tragen, dass wir ein gesellschaftlicher Akteur sind, der sich auch politisch einmischt und sich parteiisch versteht.
Ja, jetzt würde ich natürlich gerne mal ganz kurz bei dem ehrenamtlichen Vorstand einhaken. Also ich verstehe schon richtig, ihr seid angestellt oder ihr bekommt auch Geld, ihr werdet auch bezahlt. Genau. Aber es gibt einen Vorstand, der das ehrenamtlich betreibt. Wie kommt es dazu? Ich verstehe es noch nicht ganz.
Das ist letztendlich eine mehr oder weniger gewöhnliche Vereinsstruktur, wie das bei einem, sagen wir, Sportverein oder bei einem Förderverein oder sowas eben auch erstmal der Fall ist. Das heißt, ich habe ein Leitbild, ich habe eine Satzung, ich habe Mitglieder und diese Mitglieder und die Mitgliederversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium. Bei uns sind das eben ganz viel Eltern von Menschen mit Beeinträchtigung, zum Glück aber auch immer mehr Menschen mit Beeinträchtigung selber, die die Mitgliedschaft ausmachen. Und diese Mitgliederversammlung, die wählt dann eben auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung einen ehrenamtlichen Vorstand. Und dieser ehrenamtliche Vorstand ist dann eben zwischen den Mitgliederversammlungen das Vertretungsgremium von den Mitgliederversammlungen und stellt zum Führen der Geschäfte die Geschäftsführung ein.
Okay, bevor wir jetzt gleich auch noch auf die Wertachtal-Werkstätten kommen und zu dir, Petra, möchte ich noch ganz kurz fragen. Jetzt hast du schon beschrieben, wo der Verein herkommt, was alles auch schon erreicht wurde. Gibt's was sind momentan so die größten Baustellen, die größten Themen, die gerade so in der Lebenshilfe jetzt anstehen?
Ja, ich würde sagen, das betrifft Lebenshilfe und Wertachtal-Werkstätten wahrscheinlich gleichermaßen, dass wir einfach in dem, was wir als Eingliederungshilfe verstehen, über Jahrzehnte, da findet seit einigen Jahren, also spätestens eigentlich seit der sogenannten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 2009, findet da einfach ein Kulturwandel statt. Und zwar weg von so einem Fürsorgegedanken. Also so, es gibt sozusagen professionelle Menschen, die in einem geschützten Rahmen Menschen darin dazu befähigen, eben ihre Fähigkeiten völlig auszuleben, hin zu einem, wir bleiben nicht dabei stehen, sondern es geht um Selbstbestimmung und vollumfängliche gesellschaftliche Teilhabe. Und die kann nicht nur im Rahmen von Wohnheimen, Werkstätten, heilpädagogischen Tagesstätten stattfinden, sondern es gibt einen Anspruch und ein Anrecht von auch Menschen mit Beeinträchtigungen auf einen Arbeitsplatz da draußen, auf einen Schulplatz, nicht im Förderzentrum, sondern in der Regelschule, auf einen Kindergartenplatz. Und ich kann auch dort wohnen, wo ich möchte. Ich muss nicht in ein Wohnheim ziehen. Und das sind ja Sachen, die beeinflussen natürlich unsere Arbeit total, sowohl jetzt schon alltäglich, als auch in der strategischen Ausrichtung, in der wir uns jetzt befinden. Das ist so der ganz große Rahmen, in dem wir uns bewegen, der ganz viele andere Veränderungen natürlich mit sich bringt, die wir jetzt beliebig ausdifferenzieren könnte. Aber das ist so, denke ich, so die ganz, ganz große Veränderung, in der wir jetzt gerade so stecken.
Aber du hast schon das Gefühl, dass es vorangeht? Oder hast du in manchen Bereichen das Gefühl, dass es sogar eher irgendwie schwierig wird?
Ja, beides. Also ich kann nicht ganz, ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe Anfang 2015 habe ich angefangen als Geschäftsführer in der Lebenshilfe und da, also ein ganz tolles Beispiel finde ich, da hatten wir die heilpädagogische Tagesstätte. Das ist eine Einrichtung, das ist also sozusagen so die erste Einrichtung eigentlich historisch gesehen auch in der Lebenshilfe. Da gehen die Kinder nach dem Besuch aus dem Förderzentrum von der Ludwig-Reinhardt-Schule hin, um dort dann eben weiter gefördert zu werden, betreut zu werden. Da geht es um das Thema Freizeit natürlich auch. Da war gerade so dieser erste Schwung inklusive Beschulung. Und das hat dazu geführt, dass da peu à peu Gruppen abgebaut wurden. Also als ich da angefangen habe, da waren es, glaube ich, gerade mal noch 9 Gruppen. Und mittlerweile haben wir wieder 14 Gruppen. Das ist so die Erfahrung, dass ich glaube, so in diesem frühkindlichen Bereich und bis zur Grundschule, da funktioniert wirklich vieles schon richtig gut. Sobald dieses Thema Leistung immer mehr in den Vordergrund rückt, wird es total schwierig. Also was dann wieder zum Beispiel dazu führt, dass einfach gar nicht so wenige Schülerinnen und Schüler, die erstmal inklusiv beschult werden, dann im Laufe ihres Schullebens dann doch wieder an die Ludwig-Reinhardt-Schule jetzt in unserem Fall gehen. Aber klar gibt es auch, ich möchte es jetzt gar nicht kleinreden, es gibt echt auch viele Fortschritte, wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel das, was wir in den Werkstätten mittlerweile haben, wir ungefähr 30 Menschen, die an einem Außenarbeitsplatz arbeiten, also die nicht mehr einfach in die Wahl haben, in welche Arbeitsgruppe innerhalb der Werkstatt kann ich arbeiten, sondern dass es einfach eine realistische Möglichkeit auch gibt zu sagen, ich möchte gerne in einem Unternehmen dort draußen arbeiten. Ich werde zwar noch von euch unterstützt und betreut, das gab es bis vor ein paar Jahren nur in absoluten Ausnahmefällen und mittlerweile sind es immerhin 30 Menschen und das werden auch wieder auch mehr werden. Und da erleben wir schon auch, dass es da auch immer mehr Offenheit seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt für solche Themen. Klar, und gleichzeitig gibt es in Kaufbeuren einen Bahnhof, der nicht barrierefrei ist. Also so, das sind natürlich irgendwie so, da gibt, ich würde nicht sagen, es geht irgendwie steil voran und wir sind irgendwie auf dem besten Weg hin in eine inklusive Gesellschaft. Es gibt sowohl Strömungen, die total gut und positiv sind, dann gibt es wieder Rückschläge und ja, also wenn ich so zurückblicke, ich muss schon sagen, dass ich hätte gedacht, wenn wir jetzt im Jahr 2024 wären, dass wir doch schon an der einen oder anderen Stelle schon weiter sein könnten.
Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf die Wertachtal-Werkstätten eingehen. Vielleicht auch da noch ganz kurz, was macht ihr da, seit wann gibt's euch, was ist euer Ziel, was ist eure Aufgabe? Viele Fragen in einem.
Ja, genau, die Werkstätten haben sich aus dem Wunsch dieser Eltern, die dann ursprünglich die Kinderbetreuung organisiert haben, herausgebildet, dass eben auch erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung auch ein erfülltes Arbeitsleben haben wollen. Die Idee kam dann eben, Werkstätten zu gründen, wo einfache eben handwerkliche Tätigkeiten erlernt werden können. Und wir haben so diese Spezialbereiche des Holz. Ist ein ganz guter Werkstoff, wo man gut was produzieren kann, wo man gute Arbeitsschritte eben selber dann auch umsetzen kann. Auch der Metallbereich hat interessiert. Dann kam der Elektrobereich dazu und auch Montagearbeiten, Dinge zusammenzubauen. Das ist etwas, was immer gut ankommt. Und heute ist es so, dass wir dreidimensionale Kabelbäume für Hochleistungsmaschinen in unseren Spezialabteilungen fertigen lassen, wo ich dastehe und sage, ich würde nicht mal rausfinden, wenn ich in so einem Kabelbaum stehe. Und die Kollegen dann sagen, also das muss so und so aussehen. Ja, das ist schon faszinierend, was da für eine Entwicklung gelaufen ist.
Was ist so der Hauptunterschied zu jetzt nur in Anführungszeichen normalen Werkstatt? Wenn man jetzt bei euch reinkommt, merkt man da was?
Ja, bei uns geht es zwar auch um Produktion, um gute Produktion, um hohe Qualität, aber wir haben für unsere Klienten keinen Leistungsdruck. Ja, so, wir müssen unsere Kollegen, unsere betreuenden Gruppenleiter und Assistenten, die in den Fachbereichen dann ja auch eine qualifizierte Ausbildung haben. Also wir haben Handwerksmeister in den spezifischen Gruppen dann, die dann die Produktion, die Qualität der Produktion sicherstellen. Aber es ist halt jeder Tag anders. Und mal ist es so, dass die Gruppe einen Flow hat und richtig fleißig ist und bei der Sache ist und dann ist aber was anderes einfach mal interessanter oder es geht eben um, es gibt ein Thema, was ausdiskutiert werden muss und dann muss es die Zeit auch dafür geben. Ja, so ist, man kann nicht eine kontinuierliche hohe Leistung einfordern, wie man es auf dem normalen Arbeitsmarkt einfordern kann. Man braucht ein bisschen auch Geduld dazu. Und immer dann, wenn man, das ist ja das Mysteriöse, je mehr Druck man rausnimmt, desto besser funktioniert es. Und das schaffen unsere Fachkräfte gut, weil sie alle eine spezielle sonderpädagogische Zusatzausbildung haben. Also in unseren Gruppen arbeitet nur Fachpersonal, was ganz gut sich auf unsere Klienten auch einlassen kann. Mhm. Und das ist wichtig und deswegen haben wir auch ein sehr gutes Produktionsergebnis. Mhm. Kann man sich schon sehen lassen. Ne? Mhm.
Jetzt noch eine andere Frage zu den Werkstätten und zwar, wie wichtig ist bei euch dann die ökologische Nachhaltigkeit, wenn ihr eh schon einen gewissen Aufwand habt ja mit der sozialen Nachhaltigkeit? Achtet ihr dann trotzdem noch auf die ökologische Nachhaltigkeit?
Ja, das haben sich die Lebenshilfe und die Wertachtal-Werkstätten auf die Fahnen geschrieben. Das ist in unserem Leitbild ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil es uns ja darum geht, dass Menschen, alle Menschen in einem guten Umfeld gut leben können. Und da gehört natürlich eine gesunde Umwelt, eine gesunde Natur auch dazu. Und deswegen schreiben wir ja auch die Gemeinwohlbilanz.
Die Gemeinwohlbilanz, genau. Darauf wollte ich nämlich auch noch eingehen, auch wenn wir schon zeitlich ein bisschen drüber sind. Aber ich würde gerne noch fragen, was ist GWÖ?
Also vielleicht sage ich, ich meine, ich bin jetzt nicht der absolute Experte, um ganz genau zu sagen, was jetzt die Gemeinwohlökonomie ist, weil sie wirklich ein hochkomplexer Begriff ist, der auch verschiedentlich gedeutet wird. Ich kann aber sagen, was es für uns ist. Und das ist das, was Petra, du ja schon gesagt hattest. Wir haben uns da als Lebenshilfe und als Wertachtal-Werkstätten einfach sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie können wir denn nicht nur sozial unseren Beitrag dazu leisten, dass wir einfach in einer guten Gesellschaft sind, sondern eben auch auf vielen anderen Aspekten, unter anderem den ökologischen Aspekt. Und dann hatten wir uns so verschiedene Konzepte angeguckt und was uns überall nicht so richtig gut gefallen hat, war, also zum Beispiel war, jetzt fangen wir mal an mit nachhaltiges Beschaffungswesen. Okay, kann man machen. Aber irgendwie war dann auch so klar, naja, aber wir wissen ja gar nicht, wie wichtig ist es denn eigentlich, dass wir jetzt darauf achten, dass halt irgendwie unser Kaffee, unser Papier, unser Bürobedarf und so weiter, dass das irgendwie alles nachhaltig produziert ist. Vielleicht gibt's ja Themen, die einen viel größeren Impact haben, den wir aber jetzt irgendwie erstmal so gar nicht sehen. Und die Gemeinwohlökonomie und daraus eben dann die Gemeinwohlbilanz erschien uns als eine Methode, wirklich ganzheitlich auf das Unternehmen zu gucken, mit welchen Maßnahmen schaffen wir es denn mit einem überschaubaren Einsatz von unseren Ressourcen, weil die sind nun mal bei uns natürlich auch begrenzt. Wir haben ja, wie du sagst, einen anderen Kernauftrag auch, einen möglichst guten Effekt zu erzielen in diesen Bereichen. Und die Gemeinwohlökonomie, die schaut eben nicht nur auf das Thema, welchen ökologischen Fußabdruck habe ich, sondern die schaut dann eben auch auf das Thema, wie gehe ich denn mit meinen Lieferanten um? Welche Wege oder wie beachte ich denn, welche Wege die Produkte gehen, die ich einkaufe? Zum Beispiel auch das Thema eine Welt damit drin. Also so, ich kann zwar ökologisch was sinnvoll machen, aber wenn dafür andere Menschen ausgebeutet werden und Kinderarbeit dahinter steckt, dann ist es ja auch nicht das, was man unterstützen will. Und das macht es natürlich erstmal komplex, so dieses ganze Thema Gemeinwohlökonomie. Aber mit der Gemeinwohlbilanz gibt es eben ein Instrument, wo du dein Unternehmen komplett durchleuchten kannst und dann sehen kannst, wo haben wir die größten Baustellen und wo können wir dann auch die besten Resultate erzielen für die Bereiche Ökologie, soziale Nachhaltigkeit, Fairness. Und da würde ich sagen, da haben wir wirklich jetzt ein Instrument gefunden vor einigen Jahren, das zu uns gut passt und das eben genau diesem Anspruch auch gerecht wird, nicht nur einen Teilaspekt sich anzugucken, sondern wirklich auch einen ganzheitlichen Blick aufs Unternehmen zu werfen.
Was sind da so die Bereiche, die bei euch schon richtig gut sind, die schön grün leuchten?
Da kannst du am besten was sagen.
Genau, also es gibt jetzt nicht den einen Bereich. Wir sind als Unternehmen jetzt bei den Wertachtal-Werkstätten Pionierunternehmen, weil wir zweimal zertifiziert sind. Und diese Zertifizierung, die ist schon knackig, kann man schon sagen. Da wird es dann schon sehr konkret, weil es geht eben um die Berührungsgruppen, Lieferanten, Kunden, unsere Mitarbeiter, aber auch die Eigentümer und das gesellschaftliche Umfeld. Das sind diese vier Berührungsgruppen und da geht es dann um vier ganz konkrete Themen, nämlich um die Menschenwürde, um die Gerechtigkeit, die Ökologie und um die Transparenz. Also wie transparent sind wir? Kann man das, was wir behaupten, nachprüfen? Achten wir auf Menschenwürde auch in unserer Lieferkette? Das ist ein ganz großes Thema. muss ich sagen, auch die Ökologie. Wenn wir produzieren, wir haben eine Schreinerei, wir haben einen Metallbetrieb, natürlich verarbeiten wir ja auch Metalle, Kupfer, wo kommt es her? Ja, wo kommt unser Kupfer her? Muss man sich dann schon mal fragen. Wird das irgendwo an einem Strand von einem Kind aus dem Kabel gebrannt oder wird das sorgsam wirklich eben woanders, kommt es woanders her? So, und da schreibt man dann praktisch, also man kriegt ganz konkrete Fragen und da wurschtelt man sich schon ins Unternehmen, das muss ich echt sagen. Und dann sind wir ja auch in Arbeitsgruppen miteinander mit unseren Einrichtungsleitern, die da sehr unterstützen. Oder auch unsere Gruppenleiter. Und es ergeben sich dann ganz große Sachen, sodass wir einen Code of Conduct formuliert haben. Der Jürgen, unser Einrichtungsleiter hier in Kaufbeuren, hat für unsere Lieferanten einen Maßstab gelegt, wo sie selber auch in ihren Lieferketten solche Dinge beachten müssen. Das war wirklich ein großer Wurf. Es war viel Arbeit und es ist aber von unseren Lieferanten sehr gut angenommen worden. Oder es sind auch so weniger kleine Dinge, wo wir einfach in der Gruppe gesagt haben, wir haben Kaffeemilch in kleinen Portionsdöschen. Wer braucht das denn? Und was für ein Müll entsteht dadurch? Wo wir dann sagen, okay, wir sind alle erwachsen, wir können darauf achten, dass Milch ständig kühl bleibt. Also wir nehmen nur noch große, also 1-Liter-Boxen oder 1-Liter-Gläser und da schenken wir uns was ein und dann tun wir es in den Kühlschrank und dann bleibt die auch frisch. Und wir sind 20 Leute auf dem Stockwerk, die wird nach einer Woche schon leer sein und dann wird auch nichts schlecht und verkommt auch nichts. Und solche Dinge. Also es geht im ganz Großen, wo beziehen wir unsere Rohstoffe her, wie gestalten wir unsere Gebäude. Wir haben überall Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Wie transportieren wir, wie befördern wir unsere Klienten? Das ist ja auch unser Auftrag. Natürlich rüsten wir unsere Flotte mit E-Autos nach. Die meisten, die hierher kommen, kommen mit dem Fahrrad hierher. Wir haben hier über 100 Leute am Standort und 30 Parkplätze. Also, und die sind nicht voll. Insofern zeigt es ja auch, dass da schon sich viel bewegt hat. Und dann sind es aber auch die Auditoren, die in der Zertifizierung, bei der letzten ist mir da wirklich was in Erinnerung geblieben. Da hat die Auditorin nämlich gesagt, ja, und jetzt müsst ihr auch mal schauen, wo ihr euer Geld überhaupt anlegt. Ja, mit welchen Banken arbeitet ihr denn zusammen? Weil ihr könnt euch hier 10-mal im Kreis drehen und alles ökologisch und menschengerecht aufbauen und eure Banken investieren dann in Bereiche, die nur auf Profit aus sind, wo es dann überhaupt nicht darum geht. Und dann habt ihr mit dem Geld, was ihr verdient, Menschen oder Einrichtungen oder Sphären unterstützt, die dem Ganzen total entgegenarbeiten. Mhm. Und jetzt frage mal deine Hausbank, wie ist denn das? Mit wem arbeiten sie überhaupt zusammen? Ja. Und wie viel hatten da eigentlich Menschenwürde und Solidarität und vor allem ökologische Nachhaltigkeit zu tun in ihren Fonds? Mhm. Also da erntet man schon lange Gesichter. Also es ist schon ein spannendes Thema.
Wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, Ralf, du hattest vorher schon gesagt, 2015 hattest du dir gehofft, dass man 2024 teilweise schon ein bisschen weiter ist. Und wenn man jetzt von 2024 ins Jahr 2050 schaut, was würdest du dir in deiner schönen rosa Traumwelt wünschen für die Lebenshilfe und für die Wertachtalwerkstätten?
Okay, komplexe Frage. Ja, gibt es natürlich Antworten auf verschiedenen Ebenen. Ich würde sagen, erstmal, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass es uns gelingt, dass wir noch mehr als bisher Hilfen außerhalb von unseren bestehenden Einrichtungen anbieten. Das heißt, dass noch mehr Menschen mit Beeinträchtigungen in einem Unternehmen da draußen auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten und wir und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen mit uns, mit ihrer hohen Fachlichkeit, die Unterstützung eben dort draußen anbieten können. Das heißt nicht, dass es dann keine Werkstatt mehr gibt, aber dass es eben einfach eine reale Wahlmöglichkeit für alle Menschen mit Beeinträchtigungen gibt. Ich kann in der Werkstatt arbeiten, ich kann aber selbstverständlich auch dort draußen am ersten Arbeitsmarkt arbeiten mit unserer Unterstützung. Das Gleiche ist beim Thema Wohnen und das Gleiche ist beim Thema Schule und Freizeit, dass es einfach selbstverständlich ist, eine Wahl zu haben, ob ich eben in einem sehr geschützten Bereich wohnen, leben, arbeiten, meine Freizeit verbringen möchte oder aber ob ich das denn da tatsächlich da draußen mit vielleicht einem bisschen höheren Risiko haben möchte und dass das irgendwie nicht was Besonderes ist, sondern dass das einfach was Selbstverständliches ist. Und da werden wir eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Wir werden da unsere Rollen ein Stück weit neu definieren müssen. Und wenn ich da so ins Jahr 2050 gucke, dann bin ich da auch hoffnungsfroh, dass wir da schon ein ganzes Stück weiter sind, als wir das jetzt sind. Und den Weg gehen wir da auch weiterhin. Ich wünsche mir auch für die Lebenshilfe und die Wörterteilwerkstätten, dass wir weiterhin uns nicht damit begnügen, in Anführungszeichen nur Einzelfallhilfe zu machen, sondern dass wir weiterhin politisch aktiv sind, dass wir weiterhin uns, also zum Beispiel unterstützen wir auch jetzt eine Partnerorganisation in der Ukraine. Wir nehmen teil an Demonstrationen gegen die AfD, positionieren uns da ganz klar und mischen uns eben in die Politik ein, was Fragen von Inklusion und Teilhabe sind. Das wünsche ich mir. Und im Endeffekt, klar, gibt es auch dann so Themen wie CO2-Neutralität zum Beispiel. Das wäre natürlich auch toll. Und das sollten wir bis 2050 auf jeden Fall hinbekommen.
Petra, hast du noch einen Ergänzungstraum?
Ach, der Ralf hat schon so viel gesagt. Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Ich wünsche mir für die Zukunft, für unsere Klienten, dass Barrieren weiter abgebaut werden. Und das wünsche ich mir nicht nur für unsere Klienten, das wünsche ich mir für alle, für uns alle, dass wir es schaffen, technisch, da haben wir ja jetzt große Hoffnung mit KI, dass vieles möglich sein wird, auch im medizinischen Bereich, wovon wir vor 20 Jahren noch gar nicht träumen wagten. Es wird vieles möglich sein, aber genauso sollte es auch intellektuell, emotional, sollten Barrieren abgebaut werden können. Das wünsche ich mir, das ist für uns alle ganz wichtig. Und ja, die Lebenshilfe positioniert sich hier absolut für den Menschen, vorbehaltlos, was er kann, woher er kommt, was er ist. Und das ist in unserer Zeit total wichtig. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich für eine Einrichtung arbeiten darf, die sich so klar gegen rechts positioniert, woran man ja auch wieder erkennen kann, dass es unglaublich viele Formen einer geistigen Beeinträchtigung geben kann.
Ja.
Und wir mit dieser vielleicht, und das ist die einzige, nicht gut klarkommen, nicht akzeptieren können. Und das macht mich schon auch stolz, ja, muss ich ehrlich sagen.
Letzte Frage, wenn jetzt jemand hier zugehört hat und sich gedacht hat, so, das klingt echt alles richtig gut. Gibt es da eine Möglichkeit, auch jetzt nicht direkt als Angestellter, aber kann man hier irgendwie einfach auch mitmachen? Kann man sich irgendwie einbringen, auch wenn man vielleicht schon einen anderen Job hat?
Ja, das kann man auf ganz vielfältige Art und Weise. Also die einfachste Möglichkeit ist es schlicht und ergreifend, Mitglied im Verein zu werden. Und da gibt es ja auch zwei Möglichkeiten. Ich kann einfach nur zahlendes Mitglied werden, bekomme dann aber immerhin auch schon mal mehr Informationen und unterstütze einfach das Netzwerk der Lebenshilfe und auch die Bedeutung der Lebenshilfe. Ich kann mich aber da auch natürlich aktiv als aktives Vereinsmitglied in verschiedenen Formen mit einbringen. Bei uns gibt es auch eine ganze Reihe an verschiedenen Ehrenämtern, die man jenseits vom Thema Vorstand auch, die man machen kann. Also sowas zum Beispiel haben wir eine Einrichtung, die nennt sich Familienentlastender Dienst. Da geht es darum, dass dort Ehrenamtliche in eine Familie gehen und dort einfach mal eine Zeit lang die Kinderbetreuung machen, damit die Eltern durchschnaufen können oder auch einfach Dinge erledigen können, die sie einfach dringend zu erledigen haben. Da gibt es dann auch eine Aufwandsentschädigung dafür. Das gibt es im Bereich der Schulbegleitungen zum Teil auch für Vertretungssituationen. Also da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, sich hier bei uns zu engagieren.
Wunderbar. Ihr beide, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Ja, danke dir auch. Gerne, ja, sehr gerne.
Wenn euch der Allgäu-Podcast gefällt, schickt diese Folge gerne an eure Freunde oder hinterlasst eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. So wird der Podcast noch besser gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.